Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Unsere Themen heute: Naturschutz gegen Tierschutz. Das Freilaufverbund für Katzen in einer baden-württembergischen Stadt hat Aufsehen erregt. Ob es tatsächlich bedrohten Vögeln nützt, erläutert Bernd Petri vom Naturschutzbund NABU. Außerdem im Programm: Wahl in Down Under. Warum Australien den Wechsel wählte. Den Tankrabatt clever nutzen zum Start der Aktion am kommenden Mittwoch. Ein Gespräch mit Sören Heinze vom Autoclub ACE. Und im Verbrauchertipp befassen wir uns schließlich mit der Pflegezusatzversicherung. Katzen dürfen in einem Bereich der baden-württembergischen Stadt Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis bis Ende August nicht mehr frei draußen umherstreifen. Anlass für diese Verordnung des zuständigen Landratsamts sind Haubenlerchen, die dort vorkommen, eine gefährdete Vogelart. 4 Monate Hausarrest für Freigängerkatzen zugunsten von Haubenlerchen. Ist das gerechtfertigt? Das habe ich kurz vor der Sendung den Biologen und Ornithologen Bernd Petri gefragt. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Naturschutzbundes NABU in Hessen.
Es ist sicherlich gut gemeint im Sinne der Haubenlerche, des Überlebens der Haubenlerche, aber die Maßnahme ist insgesamt etwas überzogen und es wird den Haubenlerchen in Deutschland, auch in Baden-Württemberg, nicht wirklich helfen, denn die Haubenlerche leidet unter Nahrungsmangel und Lebensraumverlust und darum geht es eigentlich, wenn man diesem Vogel etwas Gutes tun will.
Was muss man denn über die Haubenlerche, ihren Brutzyklus und ihre Nahrungsvorlieben wissen?
Naja, die Haubenlerche ist eigentlich ursprünglich ein Steppenvogel, der natürlich nicht im Wald vorkommt. Der ist mit den Straßen, also diesen staubigen Pisten, wo die Pferdekutschen fuhren, auch im 16., 17. Jahrhundert aus Südosteuropa eingewandert und hat dann auch so entsprechende volkstümliche Namen wie die Mistlerche, Kotlerche und Wegelerche zum Beispiel. Und das zeigt schon, es sind die sandigen Rohböden, die diese Vogelart braucht. Die Haubenlerchen, die es jetzt noch in Deutschland gibt, auch in Baden-Württemberg eben, aber auch da im fränkischen Raum zwischen Würzburg, Schweinfurt, vor allen Dingen im nordostdeutschen Tiefland, die brüten in der Regel 2-mal im Jahr, haben 3 bis 5 Eier und nach 9 Tagen schlüpfen schon die jungen Haubenlerchen. Es sind Bodenbrüter und sind dadurch natürlich auch immer ein bisschen mehr gefährdet.
Im vom Konflikt betroffenen Stadtteil Walldorfs geht es ja um ein Neubaugebiet. Zuerst waren also die Haubenlerchen da. Jetzt gibt es Häuser und Straßen und ein eingeschränktes Brutrevier. Ohne Ausweichmöglichkeiten für die Vögel?
Ja, das ist halt das Problem. Dadurch, dass erst einmal Neubaugebiete entstehen, die entwickelt werden, vorbereitet werden, es gibt sehr viele Erdbewegungen, dadurch entstehen die Rohböden, das zieht die Haubenlerchen sozusagen magisch an. Spätestens dann, wenn aber die Häuser stehen, wenn die Gewerbegebiete fertig sind, wird alles eingegrünt und der Boden wird praktisch auch mit Grün versiegelt und das ist das Ende für die Haubenlerche. Wir wissen eigentlich durch die Studien, dass die Haubenlerche dort, wo sie vorkommen kann, mindestens 50% der Fläche braucht, die nicht bewachsen ist, nicht mit Asphalt verschlossen ist. Und das ist es. Und das sind wir gar nicht mehr gewohnt als Menschen, als Planer, dass wir eben Räume lassen, wo etwas ein schütterer Bewuchs ist, wo Insekten auf dem warmen Boden sich entwickeln können. Und davon ernähren sich ja die Haubenlerchen. Wenn die Haubenlerchen überall Insekten finden könnten, hätten sie in Deutschland nicht dieses massive Problem, dass sie nach und nach aussterben.
Kennen Sie ähnliche Konfliktfelder anderswo und vielleicht auch mit anderen Vogelarten?
Naja, wir haben ein Konfliktfeld vor allen Dingen dann auch, wenn zum Beispiel in Naturschutzgebieten Menschen spazieren gehen und die Hunde freilaufen. Gerade jetzt in dieser Brutphase, wo in diesen Schutzgebieten seltene Vögel sind und die Menschen meinen es ja gut auch mit ihrem Hund, der soll mal Auslauf haben, aber sie bedenken nicht, welche Konflikte dadurch eben auch entstehen, dass das Rehwild dann natürlich sehr aufgeregt ist, dass seltene Vogelarten, die am Boden brüten, wie der Kiebitz oder das Rebhuhn gefährdet werden. Wir müssen natürlich als Mensch, die wir doch sehr tierlieb sind und Katzenhalter sind oder Hundehalter sind, uns auch sehr bewusst machen, welche Verantwortung wir haben. Wir können ja dann eben auch wirklich die Hunde anleinen in sensiblen Gebieten. Wir sollten auch mit unseren Katzen spielen, unsere Katzen vor allen Dingen kastrieren auch, dass sie sich nicht einfach so vermehren. Das sind ja vor allen Dingen die wilden, verwilderten Hauskatzen, die dann auch Probleme bereiten. Also dann haben wir natürlich auch in der Vogelwelt vielfältige Probleme. Probleme, vor allen Dingen in der Art der Landbewirtschaftung. Wir haben im Oberrheingraben gerade sehr viel Folienlandwirtschaft. Dort kann eine Haubenlerche gar nichts mehr finden, weil es ist ja alles mit Folie abgedeckt. Es entstehen Gewächshäuser, die fast 10 Hektar groß sind. Und das sind die Kernprobleme für das Überleben unserer Vogelwelt.
Jungvögel werden ja auch vom Sperber gejagt oder überstehen Schlechtwetterperioden nicht. Aber das, was Sie gerade geschildert haben, die menschengemachten Bebauungen zum Beispiel und die Agrarlandschaft, wie Sie sie beschrieben haben, das ist für die Gefährdung von Brutvögeln das größere Problem?
Auf jeden Fall. Unsere Vögel hier in Deutschland hatten ja schon immer sehr viele natürliche Feinde, also der Sperber, der Habicht, aber auch die Wildkatze, die europäische Wildkatze, die hier vorkommt, der Wolf, Füchse, Marder. Insofern sind die Vögel auch immer bei uns sozusagen über Jahrhunderttausende gewöhnt, dass sie vorsichtig sind. Also insofern sind sie eigentlich gut vorbereitet. Aber wenn wir Menschen nur noch Lebensräume schaffen mit platten Rasenflächen, ja, und die Vögel gerade mal dort noch irgendwie mal landen können, ist es für die Katzen zum Beispiel im Garten ein einfaches, junge Amseln dann zu fangen. Aber auch da können wir als Katzenhalter helfen, indem wir gerade im Frühjahr, April, Mai, Juni in den frühen Morgenstunden mal die Katzen nicht rauslassen. Das ist genau die Zeit, wo die jungen Blaumeisen auffliegen, die Kohlmeisen, und dann so ein bisschen üben und dann nach wenigen Stunden gar nicht mehr am Boden landen. Und außerdem können wir natürlich auch im Garten Bäume haben, wir können Sträucher, dichtes Strauchwerk haben und wir haben so viele Möglichkeiten, dass die Katzen nicht einfach an irgendwelche Vögel rankommen.
Der NABU ruft ja im Sommer und im Winter alle Interessierten zu Vogelzählungen auf. Hat sich dabei in den vergangenen Jahren gezeigt, dass Katzen und das Unterwegssein von Katzen in Gärten und in Wohngebieten den Vogelbestand beeinträchtigt?
Also die Ergebnisse unserer Vogelzählungen sowohl im Winter, Stunde der Wintervögel und dann auch Stunde der Gartenvögel, die wir gerade jetzt hatten Anfang Mai, zeigen, dass die Populationsbestände in den Hausgärten, Dorf und Stadt tatsächlich eher steigen. Es sind so typische Vogelarten wie die Amsel, die Kohlmeise und auch Haussperlinge, die wir eigentlich bevorzugen. Stieglitze wandern auch ein. Und hier nehmen also die Vogelbestände durchaus auch zu. Wir haben also eine Vielfalt an Lebensräumen. Und es sind dann vor allen Dingen diese Vogelarten, die wir als heimische Gärtner unterstützen, die dann zum Opfer werden. Aber durch die Idealbedingungen der vielfältigen Gärten gleicht sich das aus. Also wir können sagen, Katzen und Hunde in Dorf und Stadt, das ist eigentlich kein Problem für unsere Vogelwelt. Es geht vor allen Dingen darum, wie bei der Haubenlerche, dass wir außerhalb von Dorf und Stadt eben unser Land anders bewirtschaften. Wir brauchen einfach mehr Wildkräuter für die Samennahrung und wir brauchen ein ausreichendes Insektenangebot zur Brutzeit. Und da müssen wir ansetzen und das versuchen wir als NABU auch immer wieder deutlich zu machen.
Hauptprobleme für unsere Brutvögel sind fehlender Lebensraum und schlechte Nahrungsgrundlagen in der offenen Landschaft. Bernd Petri vom Naturschutzbund NABU in Hessen zum Freilaufverbot für Katzen in Walldorf in Baden-Württemberg. Lange gab es nirgendwo so viele Leugner des menschengemachten Klimawandels wie in Australien. Doch die verheerenden Brände und Flutkatastrophen der vergangenen Jahre haben die Stimmung im Land radikal geändert, was den konservativen Premierminister Scott Morrison bei den jüngsten Wahlen aus dem Amt fegte. Holger Senzel schildert die Hintergründe.
I, Anthony Norman Albanese, do solemnly and sincerely affirm and declare.
Der Amtseid von Anthony Albanese als neuem Premier markiert eine Zeitenwende. Schärfere Emissionsgesetze, drastische Senkung des CO2-Ausstoßes, Kaufprämien für Elektroautos, neue Töne in der australischen Politik. Change, versprach der Labour-Politiker. Und auch wenn bislang nicht klar ist, wie dieser Wechsel im Einzelnen aussehen soll, für die australischen Wähler reichte es erst einmal, dass da einer es anders machen will. Das Wahlergebnis war vor allem ein Nein zum konservativen Vorgänger Scott Morrison. Seine mantramäßigen Weiter-so angesichts verheerender Feuer- und sinnflutartiger Überschwemmungen. Erst spät und widerwillig gestand Morrison ein, dass die Extremwetterlagen sehr wohl mit dem Klimawandel zu tun haben könnten. In seiner Politik spielte Klima allenfalls eine Nebenrolle. Die Kohle lag Morrison dafür stets am Herzen. Und wer die Kohleförderung kritisierte, der legte in seinen Augen die Axt an die Wurzeln des australischen Wohlstands. Bis heute legendär Morrisons Auftritt im Parlament in Canberra mit einem Stück Steinkohle in der Hand.
This is coal. Don't be afraid. Don't be scared.
Das ist Kohle. Davor müsst ihr keine Angst haben. Ausgegraben von hart arbeitenden Frauen und Männern aus der australischen Erde. Es ist Kohle, die seit über 100 Jahren Australiens Energieversorgung und Wohlstand sichert und unsere Wirtschaft konkurrenzfähig macht auf dem globalen Markt. Erstaunlich, dass dies so lange funktioniert in einem Land, das wie kaum ein anderes so dramatisch unter den Folgen des Klimawandels leidet. Jedenfalls glaubte die konservative Landbevölkerung nur allzu gern die Warnungen vor den vermeintlich linken städtischen Eliten, die mit ihrer pathologischen Angst vor Kohle die Grundpfeiler der australischen Wirtschaft einreißen wollten. Geschürt von den Zeitungen, Radio- und Fernsehsendern des erzkonservativen Verlegers und Klimaleugners Rupert Murdoch, der den australischen Medienmarkt dominiert. Die Angst vor dem Klimawandel hat nichts mit dem Klima oder dem Wetter zu tun, hieß es dort in einer TV-Sendung. Der einzige Grund für diese Angst ist, dass linke Wissenschaftler und Medien wie die ABC den Leuten erzählen, dass sie Angst haben müssen.
The only reason anxiety is growing about climate change is nothing to do with the climate, nothing to do even with the weather. The reason anxiety is growing, Andrew, is because the ABC and others keep telling people that we should be anxious.
Alternative Energien seien zu unsicher, argumentierte Morrison stets, obwohl ein Land so groß und sonnig wie Australien die halbe Welt mit Solarstrom versorgen könnte. Die Obsession für die Kohle ist im Übrigen auch wirtschaftlich fragwürdig, da die Kohleindustrie gerade mal 50.000 Arbeitsplätze bietet. Was sie allerdings auch bietet, sind gut dotierte Posten für ehemalige Politiker. Dagegen stehen Milliardenschäden durch extreme Dürren und Überflutungen. Auch der Tourismus leidet, weil inzwischen 90% der Korallen des Great Barrier Reefs durch Meereserwärmung und Übersäuerung unwiederbringlich geschädigt sind. Australien hat den höchsten Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 auf der ganzen Welt. Doch der Feind für Morrison und Murdoch blieben die Klimaschützer. Doch dann kamen die Wald- und Buschbrände, die das Bewusstsein der Australier auf einen Schlag veränderten. Buschbrände gäbe es in Australien von jeher, mit dem Klimawandel habe das nichts zu tun, versuchte Premier Scott Morrison zu beschwichtigen. Tatsächlich haben schon die Ureinwohner mit den jährlichen Buschbränden gelebt und die Natur hat sich davon jedes Mal schnell wieder erholt. Doch die Feuer um die Jahreswende 2019-2020 überstiegen alles, was Australien je erlebt hatte. 50 Meter hohe Flammenwände rasten mit der Geschwindigkeit eines Rennwagens durchs Land. Ruß und Hitze erzeugten Gewitter in der Atmosphäre, die Blitze schleuderten und andernorts neue Brände legten. Mächtige Feuerstürme wirbelten tonnenschwere Löschfahrzeuge durch die Luft. Es waren Feuer, die nicht mehr zu löschen waren, wie die Firefighter stünden. Es gibt nichts, was wir tun können. Es ist einfach zu groß. Egal, was wir einsetzen, es funktioniert nicht. Die Feuer sind einfach zu groß, zu intensiv. Tote Menschen, Millionen verbrannte Tiere, niedergebrannte Ortschaften, schwarz verkohlte Felder und Wälder, soweit das Auge reichte. Mit Baggern und Raupen schlug die Feuerwehr Schneisen in die Wälder, doch der Wind trug die Funken einfach darüber hinweg, Kilometer weiter ins knochentrockene Unterholz. Trockenheit, extreme Hitze und Wind. Für jeden, der sich erinnern konnte oder eine Tabelle hatte, war es plötzlich offensichtlich, wie sehr sich das Klima im Lande verändert hatte. Und es waren eben nicht mehr nur die vermeintlich linken Spinner in den Metropolen, die lautstark forderten, dass sich etwas ändert, sondern Feuerwehrmänner mit rußgeschwärzten Gesichtern.
Many Australians around the country are incredibly angry.
Viele Australier im ganzen Land sind unglaublich wütend, weil die Regierung nichts tut gegen den Klimawandel. Denn jetzt sehen wir das erschütternde Ergebnis. Feuer, die immer früher kommen, immer heißer werden. Es fühlt sich doch an, als stehe ganz Australien in Flammen.
It just feels like the whole of Australia is on fire right now.
Auf die verheerenden Feuer folgte sintflutartiger Regen. Flüsse traten über die Ufer, Dämme brachen. In Städten und Dörfern waren Menschen mit Booten unterwegs in den Straßen. Vieh ersoff, Mäuseplagen vernichteten Ernten. Zehntausende gingen im ganzen Land auf die Straße. Und Premier Scott Morrison riet den Kids von Fridays for Future, sie sollten lieber zur Schule gehen und politische Probleme den Politikern überlassen.
Kids should go to school. That's what we're committed to.
Das war nun eindeutig der Sound von gestern. Die Zeit war über Morrison hinweggerollt. Auch im Wahlprogramm von Labour spielte das Klima übrigens lange eine Nebenrolle hinter Wirtschafts- und Sozialpolitik. Doch Albanese begriff, dass die Stimmung sich gedreht hatte. Der Kampf gegen den Klimawandel, so der 59-Jährige nach seinem Gipfeltreffen zum wachsenden Einfluss Chinas im Indopazifik, sei nicht nur eine Frage der Umwelt und der Wirtschaft, sondern auch der Sicherheit Australiens.
Climate change is not just about the environment, it's about the shape of our economies, but also our national security going forward.
Noch ist nicht klar, wie Albanese den versprochenen Wandel mit Inhalt füllen wird. Entscheidende Frage dabei dürfte sein, ob er sich tatsächlich mit der mächtigen Kohlelobby anlegen wird. So sagte er entschieden Nein, als er aufgefordert wurde, keine neuen Kohlezechen mehr zu genehmigen. Gut möglich, dass die Wut seines von einer gequälten Natur arg gebeutelten Volkes ihn eines Besseren belehren wird.
Buschbrände und Überschwemmungen, die Auswirkungen des Klimawandels, haben den Machtwechsel in Australien herbeigeführt. Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, freut sich drauf. Ab dem 1. Juni wird das Tanken für 3 Monate billiger. Gemäß dem Entlastungspaket der Bundesregierung werden ab dem kommenden Mittwoch die Energiesteuern auf Kraftstoffe gesenkt. Der Steuersatz für Benzin reduziert sich den Sommer über um 30 Cent, der für Diesel um 14 Cent und auch der Mehrwertsteueranteil sinkt. Sören Heinze ist Pressesprecher beim Autoclub ACE. Ich fragte ihn am Vormittag, ob das Tanken am Stichtag 1. Juni zur Geduldsprobe werden könnte, wenn viele das fällige Nachtanken bis dahin aufschieben und ob tatsächlich alle Tankstellen auf den Ansturm vorbereitet sein werden.
Das Ganze hat 2 Aspekte. Einerseits ist ja bei den Tankstellen der Sprit, der am 1.6. verfügbar sein wird, bereits im Vorfeld gekauft. Das heißt, darauf ist die Energiesteuer bereits entrichtet. Und bei Sprit gilt Angebot und Nachfrage. Das heißt also, je höher die Nachfrage, umso teurer wird dann auch der Preis. Von daher raten wir dringend davon ab, auf den 1.6. zu setzen, sondern lieber mit einem halbvollen Tank den Juni zu beginnen und dann zu einem späteren Zeitpunkt nachzutanken. Das verhindert dann auch im Zweifel längere Wartezeiten an den Tankstellen.
Benzinkanister füllen und demnächst dann günstigen Sprit in der Garage bunkern. Ist das eine gute Idee?
Nein, das ist keine gute Idee. Einerseits ist es verboten, denn der Gesetzgeber sagt, bis zu 20 Liter Benzin in verschlossenen, nicht brennbaren und bruchsicheren Kanistern in kleinen Garagen von einer Größe von bis zu 100 Quadratmetern. Bei Diesel sind es 200 Liter und für alle Mietwohnungen gilt in den Wohnungen gar nicht. Und wie es in den Kellerräumen ist, das steht im Mietvertrag. Wir raten jedenfalls vom Hamstern von größeren Mengen von Benzin und Diesel ab.
Preisschwankungen an den Tankstellen, die sind ja innerhalb eines Tages oft ganz erheblich. Welche Tage und vielleicht auch welche Tageszeiten sind erfahrungsgemäß denn die mit den niedrigsten Preisen? Das könnte demnächst ja auch so sein.
Am besten tankt man dann, wenn nicht alle anderen auch tanken wollen. Das bedeutet also, die Zeiten der Pendlerverkehre auszusparen. Und als Faustregel kann man sagen, der Sprit ist am günstigsten zwischen 18 und 20 Uhr. Und auch am Wochenende, also die Peakzeiten in dem Berufsverkehr, die sollten gemieden werden. Und ansonsten sieht das in den frühen Abendstunden immer ganz gut aus.
Wie weit darf denn eigentlich ein Umweg zu einer günstigeren Tankstelle sein, damit sich dieser längere Weg auch lohnt?
Also als Faustregel gilt, dass bei einem leeren Tank und 2 Cent Preisunterschied 5 Kilometer Umweg gerechtfertigt werden. Jetzt ist das schon relativ kompliziert. Der Preisunterschied müsste tatsächlich von einer Tankstelle zur anderen erheblich sein und sie müsste auf dem Weg liegen. Vielleicht kann man ja diesen Weg auch kombinieren mit einem Einkauf, den man ohnehin erledigen muss. Dann ist das sicherlich etwas lohnenswerter. Aber 20 Kilometer zu fahren, um dann 30 Liter zu tanken, das lohnt sich in der Regel nicht.
Und wer tanken will, muss ja auch die Preise kennen. Helfen Apps beim Sparen von Tankkosten?
Ja, Apps können da helfen. Die zeigen ja die Preise in Echtzeit an, sodass man sich daran orientieren kann, zum Beispiel entlang seiner Fahrtroute, wo ist da der günstigste Sprit. Aber natürlich auch sich zu überlegen, welches ist die beste Route, wenn ich beispielsweise eine längere Strecke fahre und weiß, auf der Strecke ist ein Stau und ich kann diesen Stau umfahren, dann kann auch eine gute Navigations-App helfen, etwas Sprit und damit auch Geld zu sparen.
Bleifuß, Gerümpel im Kofferraum, falscher Reifendruck. Sparen lässt sich ja auch ganz unabhängig vom aktuellen Benzin- und Dieselpreis.
Das ist richtig. Da gilt einerseits, der Kofferraum ist kein zweiter Keller, mit dem man rumfährt. Das heißt also regelmäßig mal zu schauen, benötige ich wirklich alles, was da hinten im Kofferraum drin liegt. Das kann in der Tat Benzin und Diesel sparen. Und auch sehr beliebt Dachaufbauten, das heißt also ein Dachgepäckträger oder auch ein Fahrradträger hinten, die sollten auch nach der Benutzung abmontiert werden. Dann ist der Luftwiderstandsbeiwert günstiger und man spart letzten Endes auch Benzin und damit bares Geld.
Soweit Sören Heinze vom Automobilclub ACE über das, was uns ab dem 1. Juni beim Tanken erwartet. Die durchschnittlichen Kosten für Bewohner von Pflegeheimen liegen je nach Bundesland zwischen 1.800 und 2.500 Euro im Monat. Da die staatliche Pflegeversicherung nur einen Teil dieser Kosten übernimmt, haben viele Menschen eine private Zusatzpflegeversicherung abgeschlossen. Etliche Versicherungsgesellschaften haben die Beiträge dafür nun aber teils drastisch erhöht. Für wen ist eine Pflegezusatzversicherung sinnvoll und was ist bei Beitragserhöhungen zu überlegen? Mehr dazu im Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Auch für Andrea Heib ging es darum, rechtzeitig für das Alter selbst vorzusorgen, falls sie einmal Pflege benötigen sollte.
Deshalb habe ich auch schon vor einigen Jahren eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Aber jetzt habe ich schon wieder eine Beitragserhöhung erhalten und so ungefähr knapp 30 Euro mehr im Monat. Und damit hatte ich natürlich bei Vertragsabschluss nie gerechnet.
Kein Einzelfall. Mitunter beliefen sich die Beitragserhöhungen auf über 40%. Um die Differenz zu den Leistungen aus der staatlichen Pflegeversicherung auszugleichen, gibt es private Zusatzversicherungsmöglichkeiten, sagt Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW.
Hier ist am weitesten verbreitet sicherlich das Pflegetagegeld. Die Pflegetagegeldversicherung zahlt im Pflegefall je nach Pflegegrad und auch abhängig von ambulanter oder stationärer Pflege gegebenenfalls einen fest vereinbarten Betrag an die zu pflegende Person aus.
Angeboten werden auch eine Pflegerentenversicherung nach Art einer Lebensversicherung sowie eine Pflegekostenversicherung, die einen vereinbarten Prozentsatz der tatsächlich anfallenden Kosten im Pflegefall übernimmt. Die Entscheidung für ein Produkt hängt im Einzelfall vom Zweck und vom Preis ab, wobei unter praktischen Gesichtspunkten viele die Pflegetagegeldversicherung favorisieren. Allerdings sollte man schon beim Abschluss damit rechnen, dass die Beiträge im Laufe der Jahre steigen können. Die Versicherungsgesellschaften begründen den zum Teil drastischen Anstieg der Beiträge mit den Auswirkungen von zwei Pflegereformen seit 2015. Etwa der Erweiterung von 3 auf 5 Pflegegraden. Außerdem stieg neben einer längeren Pflegedauer auch die Zahl der Pflegebedürftigen in wenigen Jahren um 50% auf über 4 Millionen. Ob eine Pflegezusatzversicherung nötig ist, sollte man, so Verbraucherberater Opfermann, mit dem Partner und der Familie absprechen. Also, ob Einkommen, eine Immobilie oder Vermögen vorhanden ist, das zur Pflege zur Verfügung steht. Denn
eine Pflegezusatzversicherung schützt letztlich Einkommen oder vorhandenes Vermögen. Und wenn beides gar nicht oder nur gering vorhanden ist, dann kann ich mir vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes diesen teuren Schutz sparen.
Die Befürchtung, dass die Kinder im Pflegefall für die Kosten aufkommen müssten, ist angesichts der Rechtslage nicht angebracht. Denn
seit 2020 nämlich müssen Kinder erst ab einem Jahreseinkommen von mehr als 100.000 Euro für ihre pflegebedürftigen Eltern aufkommen.
Schwiegerkinder oder Enkel kommen nicht in Betracht. Ansonsten übernimmt das zuständige Sozialamt vorerst die Kosten, prüft aber auch, ob noch Vermögen des zu Pflegenden herangezogen werden kann. Bei einer Beitragserhöhung voreilig zu kündigen, davon rät Philipp Opfermann ab.
Weil dann ist nicht nur der Schutz, sondern ist auch häufig das eingezahlte Geld komplett weg.
Da aber auch ein Anbieterwechsel aufgrund des fortgeschrittenen Alters und von Vorerkrankungen kaum möglich ist, besteht folgende Möglichkeit, um die Kosten zu dämpfen.
Vielleicht kann man aber am eigenen Tarif noch was drehen, Zusatzleistungen wegnehmen oder die Leistung senken.
Grundsätzlich gilt:
nichts überstürzen, sich gut beraten lassen, natürlich auch bei den Verbraucherzentralen.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Wissenschaftler haben heute in Bonn die erste frei zugängliche satellitengestützte Baumkarte Deutschlands vorgestellt. Mit der Methode könnten aufwendige Waldinventuren durch satellitengestützte jährliche Waldbewertungen ergänzt werden. Mit dem Abschluss des G7-Energieministertreffens befasst sich gleich Christoph Heinemann in den Informationen am Mittag. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.